Schön war's. Der Gesprächsraum für Leben und Tod geht in die Folge 23. Und jetzt können wir gerade unsere humanistische Bildung kurz raushängen lassen, nämlich wir nehmen als Motto das viel zitierte Proverb, ich glaube, es ist von Chilon von Sparta, übersetzt ins Lateinische, de mortuis nihil nisi bene. Über die Toten soll man nichts als Gutes sagen, oder? Und das wäre jetzt, Achtung Fabian, Überleitung, der Wunsch, dass du das vielleicht noch ein bisschen dialektal, mundartlich unverstellter als jetzt irgendwie schräg Latein nur übersetzt, nämlich?
Über die Toten nur Gutes?
Nein, es wird nie so viel Glocke wie auf ihrer Beerdigung.
Ah.
Oder ist
Entschuldigung. Ja, das war jetzt aber schon.
Ja, das ist einfach unsere einzigartige Gedankenübertragung.
Ja, absolut. Das klappt hervorragend. Aber es ist wahrscheinlich ein Satz, den sowohl du als auch ich immer wieder hören, ne? So, also ich höre den ja, wir haben es gerade im Vorgespräch gehabt, jetzt ist der Groschen nicht gefallen, aber so dieser Satz, vor allem wenn wir Leuten erzählen, was wir beruflich machen, hören wir das schon auch. Es wird ja nirgends so viel gelogen wie auf Beerdigung.
Ja, und immer ja auch beim Erwartungsmanagement oder das, wenn du und ich, wenn wir die Angehörigen fragen, was ist ihnen in der Feier wichtig, dann kommt ja ganz oft, das soll bitte nicht so steif, nicht so, das sagen die selten, aber also es soll nicht sülzig sein, kein Palaber, kein Geschwätz, keine, weiß ich nicht, Gelobhudelei auf irgendwas, sondern, also ich ganz oft sagen, die finde ich schon, bei den freien Trauern, die wir begleiten, höre ich die Angehörigen schon sagen, Herr Knöller, sagt es schon so, wie es war. Ja.
Man muss nichts schönreden jetzt.
Ja, so. Genau. Ja. Genau, und dann haben wir eben auch so dieses, und das ist ja hartnäckig, gell? Also dieses Proverb, das Zitierte mit dieser irgendwie schon, was sind das, ich muss mal gucken, ob 6. Jahrhundert vor Christus war, ich glaube, dann sind das ja schon 2600 Jahre Tradition, die da irgendwie der ganzen Kultur in den Knochen stecken, wo man ja fast erstarrt, wenn man jetzt irgendwie etwas sagen würde, was nicht automatisch gut ist. Und vielleicht als These vorneweg, Fabian, könntest du aus dem Stand heraus dieses Zitat über die Toten, nichts als Gutes, für dich schon mal aus deiner Erfahrung her umformulieren? Also wie würde der Satz, ich empfinde den als nicht ganz richtig, deswegen habe ich gerade selber überlegt, würden wir das schaffen, den umzuformulieren auf eine Sprechweise und dann als These mitnehmen, von der wir glauben, dass er so stimmiger wäre. Mhm. Wenn wir das schaffen, lass uns mal laut miteinander denken, wie würdest du den vorsichtig oder behutsam anders formulieren?
Über die Toten nur Wahres, aber gut. Also, dass es darum geht, zu sagen, was ist, aber auf eine gute Weise. So. Vielleicht ist es ja einfach ein Übersetzungsfehler auch. Vielleicht hat er schon was anderes gemeint, der Mann im 6. Jahrhundert vor Christus. Ich glaube, da treffen wir uns, dass es nicht darum geht, wirklich nur das ganze Gute zu erzählen. Und nachher sitzen irgendwie Leute da bei der Trauerfeier und fragen sich, über wen hat er gesprochen? Mhm. Also, wenn jetzt jemand Steuern hinterzogen hat und 3 Jahre im Gefängnis saß, dann muss man ja nicht um diese Anekdote irgendwie die ganze Rede aufbauen und das zum Schwerpunkt erheben. Aber manchmal ist es schon diffizil, weil du hast ja nicht immer diese Angehörigen, die auch wirklich sagen, sag jetzt, wie es war. Manchmal hast du schon auch, aber das muss jetzt aber nicht rein. Wir wollen schon, dass er nochmal gut dasteht und so. Hast du denn eine Idee, bevor wir jetzt da gleich schon zu sehr einsteigen, wie man diesen Satz umschreiben kann?
Ich liebe jetzt, dass wir uns tatsächlich in dem Punkt so viel Transparenz mutig jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern vom Podcast schon zu. Ich finde total schön, dass wir uns in dem Punkt gar nicht abgestimmt hatten. Und ich hätte für mich in der Spur, die ich, ja, hätte ja sein können, ja, das Vorgespräch, ne, hätte ja sein können, ja, komm, wir tun jetzt so, als würden wir ja ganz geschmeidig auf den Punkt jetzt. Nee, eben nicht. Das ist jetzt tatsächlich miteinander im Ping-Pong entstanden. Und ich feiere das, weil in meinem Kopf war, oder Herz, ne, war genau diese Formulierung auch, über den oder die Toten nichts als Wahres. Und dann wird es schon, finde ich, spannend, ja, weil die super naheliegende Anschlussfrage ist ja, und wie macht man denn das? Also wie macht man denn das, wenn Menschen ein Leben leben, wie Menschen leben eben leben? Also wenn Konflikte dazugehören, wenn Scheidungen zu einer Lebensgeschichte dazugehören, wenn Konflikte und auch noch immer offene Konflikte oder wenn keine Versöhnung stattgefunden hat oder auch distanzierte Eltern-Kind-Verhältnisse. Mhm. Also ich habe, das haben die Angehörigen gar nicht irgendwie im Zorn oder irgendwie im Schmerz gesagt, sondern das haben die neulich, habe ich das im Vorbereitungsgespräch gesagt, so, ja, so, unsere Mama war jetzt nicht so die Herzliche. Mhm. Also Schmusen war jetzt nicht so das, womit wir groß waren. Aber trotzdem hatten die ein aufgeräumtes und gutes Verhältnis.
Ja.
Aber das sage ich jetzt an der Stelle, weil ich das total wertvoll fand, dass sich da zum Beispiel jetzt in dem Fall die Töchter gar nicht gescheut haben, das einfach als das auszusprechen, wie sie es erlebt haben. Und da kommt das, was du ja schon eben so ein bisschen aus dem Journalismus entlehnt hattest, dir ja zu eigen gemacht, die Formel sagen, was ist.
Mhm.
Und ich meine, so viel weiß ich noch, kann ich rauskramen irgendwie aus der Zeit 6. Jahrhundert vor Christus und griechische Antike, dass natürlich der Satz schon auch entstanden ist aus einer Zeit, in der man geglaubt hätte, dass man sich auch in Schutz nehmen muss vor rachsüchtigen Geistern der Toten. Also da gab es ein anderes Verständnis. Da konnten einen schon die Geister der Verstorbenen heimsuchen.
Ja.
Und damit hat der Satz auch eine Lebensweisheit in der Zeit. Also dann schwätz lieber gut über die, weil du weißt schon nicht, wann er oder sie dich heimsucht. So. Und damit ist der erste mal lebensklug und vielleicht kann man das aber auch so jetzt wieder im Sprung in die heutige Zeit, also ich glaube jetzt nicht, dass die meisten Angst haben vor rachsüchtigen Geistern der Angehörigen, also das wäre jetzt nicht mehr die Motivationslage, aber ich finde, wo wir schon Rechnung tragen, ich würde vielleicht sogar sagen müssen, Fabian, es soll ja keine Schmähung sein.
Ja, kein Roast, würde man heute sagen.
Ja. Ja, also die Trauerfeier ja. ist nicht der Ort, nochmal schmutzige Wäsche zu waschen.
Absolut.
Der ist nicht der Ort, nochmal offene Rechnungen zu begleichen.
Ja.
Ich meine, in irgendeiner Folge haben wir auch schon mal gesagt, so, die Trauerfeier ist keine Vendetta.
Ja.
So.
Ja, und das ist ganz spannend. Ich glaube, das war eine Anfrage, die ich dir rübergeschoben habe, ja. Weil ich zu dem Mann ziemlich schnell gesagt habe, ich weiß nicht, aber fragen Sie mal Thomas Müller. Wo es ja eben darum ging, der hat es ja ganz klar benannt, da ging es nicht um mit der Verstorbenen abzurechnen, aber nochmal sozusagen, und da muss schon auch erwähnt werden, dass der andere Sohn sich halt nicht gekümmert hat und das muss schon auch erwähnt werden und so. Weil du gerade sprachst von der Motivation, früher dachte man, okay, die Geister der Toten kommen vielleicht und dann habe ich es nicht so schön, wenn ich jetzt böse über die spreche. Ich glaube, so dieser Wunsch, dass die meisten Angehörigen, mit denen wir zu tun haben, denen wichtig ist, da keine schmutzige Wäsche zu waschen und auch irgendwie schwierige Themen irgendwie jetzt nicht so groß werden zu lassen, ist, glaube ich, schon, dass man auch irgendwie so einen Frieden macht vielleicht, ne? So, dass man sagt, okay, jetzt ist es vorbei und jetzt muss ich auch nicht mehr und jetzt ist es so der zentrale Moment des Abschieds und da sollen auch die vielen Sachen irgendwie gewürdigt werden, die auch gut waren. Und deswegen muss das andere nicht so einen großen Fokus einnehmen. Und es ist ja ohnehin, du hast gerade, glaube ich, so ein bisschen die Frage aufgeworfen, wie macht man das denn, dass man Wahres erzählt? Ich würde sogar sagen, das geht gar nicht, weil wir sind ja keine Journalisten, die irgendwie jetzt wirklich sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Trauergespräch und dann forschen wir erstmal nach. War der wirklich 14 Jahre bei der Bundesbahn oder waren es vielleicht nur 12? Hat er wirklich ein 1,0 Abi gehabt oder war es nur ein 1,3? Was war los, ja?
Hast du kein Fact-Checking-Team, das dann nochmal die Vita?
Natürlich, doch, klar. Natürlich, Thomas, sehr klar.
Also ich will es nur nicht angeben. Unüberprüfte biografische Daten.
Ich finde, für 800 Euro für eine Trauerfeier kann man das schon erwarten. Ja, und wir kriegen ja, also das ist ja gar nicht irgendwie, dass wir bewusst angeflunkert werden, überhaupt nicht. Mhm. Aber es ist ja so viel, also zunächst mal irgendwie Kindheitserinnerung. Dann erzählt jemand von der Kindheit und hat es aber auch nur von der Person erzählt bekommen. Und dann war vielleicht da schon irgendwie eine Erinnerung verzerrt. Und dann hat er sich vielleicht auch noch anders gemerkt oder so. Also es sind ja so viele Faktoren.
Ich habe das auch Fabian neulich ganz konkret, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe es an einer Stelle so deutlich nochmal gemerkt, dass wir gar keine, also im Sinne der Objektivität, gar Wahrheit gar nicht erzählen können. Also es ist nie unser Anspruch gewesen, aber können wir auch nicht. Und ist mir nochmal jetzt bewusst geworden bei einer Trauerfeier, die ich begleitet habe, da sind verschiedene Angehörige integriert gewesen in die Feier. Und das hat dann im Nachhinein tatsächlich zu Verwerfungen geführt, weil sich dann viele, das ist eine recht große Geschwisternschaft gewesen, und da haben sich einige einfach gar nicht gesehen gefühlt. Mhm. Die waren auch nicht mit am Tisch, mit denen konnte ich gar nicht sprechen, aber die haben sich nicht gesehen gefühlt. Und das ist für die richtig schlimm gewesen. Und jetzt ist natürlich für mich irgendwie klar, ja gut, von meiner Seite, ich kann nur mit denen sprechen, die auf dem Tisch sitzen, am Tisch sitzen, nicht auf, sondern am. Und die dürfen auch, ne, also mein Job ist nicht, jemanden auszuschließen, sondern einzuladen, sich einzubringen. Aber eben da ist nochmal klar geworden, dass natürlich dann viele Perspektiven in der Feier da waren, aber halt eben auch ganz viele nicht. Und ich glaube, dass dieses sich nicht gesehen fühlen, und vielleicht ist, weiß ich nicht, was man dafür dann sprachlich sagen muss, aber ich glaube, wenn zum Beispiel Konflikt und Schmerz zu einer Geschichte gehören und Teile derer, die in diesem Schmerz und in dieser Konfliktgeschichte mitbeteiligt waren, sich dann durch Lobhudelei oder was auch immer nicht in ihrem Schmerz gesehen und dadurch auch geachtet und respektiert fühlen, dann ist es auch nicht gut.
Ja.
Und dann ist es, ja, dann, was ist dann die Kategorie? Ich bin echt noch am Suchen. Also vielleicht ist die Frage, wie viel Raum können wir schaffen oder können wir mit ermöglichen? Weil am Ende müssen ja auch Menschen sagen, was ihre persönliche Wirklichkeit ist, bevor sie gesehen werden kann. Also die muss schon artikuliert werden. Aber schon auch unsere Frage, nicht irgendwie, was ist wahr, sondern wie groß können wir oder wie gut können wir einen Raum aufmachen, in dem jetzt der Plural von Wahrheit, Wahrheiten, also persönliche Perspektiven, Blickwinkel drin vorkommen oder geachtet, gewertschätzt und gewürdigt werden. Vielleicht dann so rum, über die Toten nichts als Wahrheiten, also quasi das nicht mehr, also vom Absoluten hin zum Pluralen oder Vielfältigen oder Facettenreichen, dass dann Dinge nebeneinander stehen, selbst wenn die. Ja, und das ist ja oft die Quelle vom Konflikt. Der eine sagt, es war so, der andere sagt, nee, es war anders. Und das ja dann eben das Besondere ist, dass wir nicht kommen und sagen, schiedsrichtermäßig, nee, ist schon das eine richtig und deswegen erzählen wir das so, sondern dass dann eben auch Realitäten auch unverwoben und gleichzeitig in einer Feier ausgesprochen werden können. Und das natürlich, also mich fordert das extrem, weil das zu balancieren mit dem Fingerspielen, inklusive auch, ne, der Situation, dass eben dann trotz aller Behutsamkeit, trotz aller Achtsamkeit und Einladung, dann immer noch jemand da ist, der sagt, nee, ich wurde nicht gesehen.
Ja, genau. Und auch mit dem Risiko natürlich, dass dadurch, dass wir halt entscheiden, welche von diesen Wahrheiten kommen jetzt halt rein. Also vielleicht, wenn man die eine Wahrheit noch drin gehabt hätte, wird es für den einen halt noch gerade so passen. Und dadurch, dass wir jetzt halt uns für die eine Wahrheit entscheiden, rauszulassen, wird es halt dann schwierig und für den wird es dann halt unwahr. Das ist halt immer das Risiko. Es wäre mal spannend, vielleicht, sagen wir mal so, mit einer Journalistin oder einem Journalisten zu sprechen, der oder die auch als Trauerredner in der Zweitprofession oder Trauerrednerin tätig ist, wie die da so rangehen. Ich werde tatsächlich immer auch hellhörig, so was Stichwort mehrere Wahrheiten. Wir hatten es, glaube ich, auch schon davon, wenn im Gespräch die Angehörigen so arg viel betonen, wie sehr sie sich denn gekümmert haben, so, ne? Dann denke ich mir so, ja, genauso wenig wie die Trauerfeier Ort für Vendetta ist, ist die Trauerfeier auch nicht der Ort, um die Lebens- und Pflegeleistung der Angehörigen zu würdigen. So, also natürlich sage ich schon, ja, hier die und die waren da. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mir so merke, okay, sehr selektiv, ne, jetzt also hat er auch schon irgendwie zwei verfeindete Brüder und der eine hat dann, mit dem habe ich das Gespräch gehabt und mit dem anderen habe ich ihn telefoniert und der hat gesagt, der hat sich gar nicht gekümmert und so. Es ist manchmal schon happig und dann, glaube ich, neige ich dazu, immer so Formulierungen dann so ein bisschen so, ich gehe dann, glaube ich, eher ins Allgemeine. Ich sage nicht, er wurde gepflegt, aber dann gucke ich halt schon, wie ich es halt formuliere, dass es halt passt. Also wenn ich halt wirklich zwei Wahrheiten ganz konkret auf dem Tisch liegen habe, dann gucke ich halt immer, okay, wie verpacke ich das jetzt? Ja. Also und es ist auch manchmal nicht vergnügenssteuerpflichtig tatsächlich. Mm-mm. Ja. Da sind wir jetzt ja auch bei den Angehörigen. Es geht ja heute um die Toten. Ich frage mich eher so auch tatsächlich, was heißt denn, wenn man dieses Proverb, hast du gesagt?
Sprichwort oder Aphorismus könntest du auch sagen.
Sprichwort, sag doch Sprichwort, Proverb. Ich dachte,
ja, wenn ich Lateinisch zitiere, komme ich natürlich auf.
Grammatikalisch, ja, natürlich, weißt, toll. Also Sprichwort.
Aphorismus, du weißt doch,
guck mal, Aphorismus
ist
doch ein gutes, gutes mit Mittelding.
Einmal nicht aufgepasst, switcht man komplett, ne? Und die Umgebung ist guckt dann so an wie ein Auto.
Vorgespräch führen wir immer auf Latein, aber Proverb war mir tatsächlich kein Begriff.
Ergo.
Also die Frage ist, cogito ergo sum. Scio nescio. Oder wie mein Vater sagen würde, scio me nihil scire. Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Aber weil du sagst, cogito ergo sum, das gibt's eben die, das wäre vielleicht auch ein schöner Link, weil das heißt ja, ich denke, also bin ich, dieses Descartes-Zitat für die Aufklärung, und da sagt man mit der Spiegelneuron-Theorie aus der Neurowissenschaft, gibt es eine schöne These, die sagt, eigentlich müsste man den Satz umformulieren. Das heißt nicht, ich denke, also bin ich, sondern ich fühle, also bin ich. Mhm. Und das ist ja auch das, was du wahrscheinlich auch mit dieser Situation der beiden Brüder am Tisch, die sich dann nicht grün waren, und ich kenne das auch, wenn Angehörige am Tisch im Konflikt sitzen, A, spürt man es sofort, und B, macht es natürlich auch die Moderation des Gesprächs ein bisschen kniffliger.
Ja.
Dass natürlich nicht die rationale Realität, wer welchen Anteil an Pflegegeld oder Leistungen erbracht hat, sondern dass die gefühlte Realität, bin ich im Nachteil, bin ich übervorteilt, bin ich schon mein Leben lang nicht gesehen worden, war der andere schon immer der Lieblingssohn und.
Ja, klar.
Also merke ich, dass natürlich dieses, das, was real ist und das, worüber ich mich identifiziere, das ist, wozu ich ein Gefühl habe. Und das ist eigentlich das Spannende, dass man, gibt es ein ganzes Buch dazu, das machen wir aber jetzt nicht im Podcast, aber da gibt es ein ganzes Buch dazu, das irgendwie sagt, das wäre eine Rieseneinladung an uns alle zu sagen, nicht dieses Pseudorationale, ja, wir sind denkende Wesen und das identifiziert uns, sondern nein, wir ziehen Identität vor allem aus dem Gefühl zu etwas. Ich habe dich schon wieder unterbrochen, Fabian, sorry, ich hoffe, du kriegst die Fäden jetzt trotz meiner ganzen Unterbrecherei.
Nee, diesmal war es nicht unterbrochen. Alles gut, ist schon okay. Gibt ja noch wieder eine negative Bewertung beim Podcast, aber gut.
Der eine soll aufhören, ich will den anderen genau. Aufhören.
Der unterbricht den. Der ist schlimmer als die Sabine Rücker von Zeitverbrechen.
Grüße.
genau, auch ganz treue Hörerin Sabine, bitte nicht böse sein. Ganz toller Podcast. Ich finde so die Frage, ne, was heißt gut über jemanden reden? Also, oder die Frage anders formuliert, ist es gut, wenn nur gelobt wird? Also hat man dann gut über jemanden geredet? Redet man über jemanden gut, wenn man wirklich nur sagt, ganz toll? Oder ist es eher tatsächlich dann eher auch schlecht über jemanden reden? Ne? Weil ich glaube, so Menschen, die...
Das ausschließliche Lob stinkt zum Himmel.
Ja, absolut. Ne? Also so Menschen, die nur gut sind, da klar kenne ich dich, mich, Thomas, aber dann wird es auch schon eng. Oh Gott, in einem Podcast mit Sabine Rücker und unseren Frauen verscherzt. Nein, also ich glaube, da weiß ich nicht, auch so Leute wie Mutter Teresa, ja, die, wenn du so willst, die so für das Gute stehen und selbstlos und so, auch da wirst du immer Sachen haben, die einfach, wo andere sich dran gestört haben, so, oder was irgendwie schwierig war oder was andere als schwierig empfunden haben. Deswegen glaube ich, weiß ich nicht, ist, glaube ich, gut über jemanden reden. Jetzt habe ich einen Fun verloren. Das wäre jetzt ein guter Moment, mich zu unterbrechen, Thomas.
Also in den Vorbereitungsfragen, die ich immer dabei habe, das ist eine meiner Lieblingsfragen, die ich den Angehörigen stelle. Was hat den Verstorbenen auf die Palme gebracht?
Ja, das mache ich auch sehr gerne.
Hey, das ist
großartig.
Und dann ist auch, weil ganz oft ist so, boah, da fällt mir jetzt nichts ein, wüsste jetzt nichts. Und auch, oft ist auch schön, wenn dann einfach eine Runde vielfältig ist und an mehreren Tisch sitzen. Und neulich hat dann eben einer der Angehörigen gesagt, ja, ich. Also,
ja, genau.
Das fand ich so schön. Also, ich habe das immer super hingebracht. Gell? Ja. Und dann kann man halt fragen: So, und wenn da mal Hutschnur geplatzt ist, wie sah das dann aus? Waren es die Blicke oder ist er oder sie dann laut geworden? Und, ne? und selbst da, jetzt kommt so die kitschige Kategorie, die wahrscheinlich, glaube ich, schon ganz oft so angerissen haben, dass wir eigentlich über Situationen von Streit oder Konflikt oder aneinander hochgehen sprechen. Aber wenn es gelingt, einen Rahmen zu setzen, der ein liebevoller Blick ist, also jetzt, jetzt, warum ist denn da die Hutschnur oder was waren die Werte, die da verletzt wurden oder was genau ist da passiert oder wie habt ihr wieder zusammengefunden? Ja. Wenn der liebevolle Blick dazu kommt, dann kann man sogar darüber sprechen und dann ist die Tür offen, dass das auch potenziell sogar in der Trauerfeier gesagt werden könnte, weil ja dann alle auch wissen, naja, genau so war oder ja, genau so war sie. Und dann ne, zeichnen wir nicht irgendwie das Bild eines Säulenheiligen da, wo irgendwie nichts makelhaft war, sondern ja klar, so, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn man irgendwie mit dreckigen Schuhen den Hausflur gelaufen ist, dann ist die Hutschnur hoch oder wenn man in den Haaren rumgewuschelt hat oder Teller nicht leer gemacht hat und dann, ja, genau. Und das heißt ja nicht, dass das per se gerechtfertigt war. Also das heißt nur, dass es ja auch was ist, wo alle irgendwie im besten Fall miteinander ins Schmunzeln kommen und sagen, ja, ja, genau, so ist es halt auch gewesen. Und der liebevolle Blick dazu, wenn der gelingt, kann der sogar den Konflikt oder das Explodieren dann irgendwie gut benennen.
Das sind ja so, sag ich mal, Situationen oder Geschichten, wo man jetzt die meisten wahrscheinlich sagen, naja, sowas muss man natürlich auch erzählen. Ja, so irgendwie. Hattest du denn schon mal so richtig, sag mal, Erinnerungen, Erzählungen, wo du gedacht hast, krass, wo du wirklich überlegst, okay, wie formuliere ich das jetzt? Oder irgendwie, wie viel Raum darf das auch einnehmen in dieser Rede?
Ja. Ja. Mhm. Ich habe auch an der Stelle, das habe ich auch gar nicht in die Rede einfließen lassen. Das hat mich auch lang beschäftigt oder das, was hinter diesem kurzen Satz gesteckt hat, so muss ich sagen, das hat mich beschäftigt. Da hat eine Angehörige zu mir gesagt, über die Kindheit, Herr Gnöller, wenn es mal mehr Schläge als Essen gab, dann wissen Sie, was los war. Mhm. Und dann habe ich das richtig verstanden? Also quasi, dass ein Teil von Kindheit darin bestand, dass es ein Überangebot an Schläge gab, aber halt eben wenig Essen. So, das, also wirklich, so habe ich jetzt, ist das was ich jetzt gerade gehört habe, dass das das kurze Fenster in einen Teil der erlebten Kindheit war? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ah ja, doch, genau, das ist das, was ich gerade gehört habe. Und das ist auch das, was mir der Angehörige gerade sagen wollte. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, boah, also schon die Ahnung von dem, was sich dahinter verbergen muss. Mhm. Zum Glück war das nicht der verstorbene Mensch, um den es ging, der diese, ne, der war nicht Täterperson. Mhm. So. Mhm. Aber ich glaube, wenn es, und jetzt komme ich, weil du hast mich ja gefragt, habe ich es erlebt, also das ist das, was irgendwie, wo ich gerade ganz viel Resonanz habe zu dieser Situation. Und das hätte mich richtig in Not gebracht, wenn ich, also was sage, also diese Frage, die du mir gestellt hast, die hätte ich mir dann gestellt, wenn aber die verstorbene Person Täterperson gewesen wäre. Also quasi nicht Mitleidende oder Miterleidende, sondern Täterperson, boah.
Ja.
Wie hätte das Raum bekommen, um dann irgendwie jetzt auch irgendwie bei erwachsenen Menschen nicht mehr die Kindheit zu retraumatisieren oder ans Licht zu zerren, aber halt jetzt, ne, also dann den Menschen irgendwie als liebevoll schmusen zu bezeichnen, wäre halt irgendwie auch nicht mehr gegangen.
Ja.
Also wenn du mich fragst, wo stoße ich an Grenzen, also für mich wäre jetzt so dieses, das, was ich festhalten kann, ist, wenn die Menschen, um die es in der Trauerfeier geht, selbst zum Beispiel Täterinnen und Täter mit Gewalt an Kindern waren.
Ja.
So, das ist dann, und wenn das rauskommt, weil du hast ja dann die ganze Situation von, du hast Angehörige, die das überlebt haben und die da sind und davon erzählen und natürlich auch, wo es ganz viel Fingerspitzengefühl braucht und auch zu Recht die Autonomie bei denen, die dann mit dir im Gespräch sind, zu sagen, so, wenn ich mir nicht sicher bin, heißt es immer, was, und das hast du ja in anderer Situation auch schon angedeutet, wenn es nicht eindeutig ist, muss die Policy immer sein, fragen. Mhm. Darf es angesprochen werden oder nicht? Mhm. Und um jetzt vielleicht noch ein bisschen ein weniger gewaltvolleres Beispiel zu erzählen, neulich ging es einfach darum, dass die Todesursache assistierter Suizid war. Mhm. Und dann habe ich auch den Angehörigen gefragt, ist das was für sie erstmal tabu ist auszusprechen, ne? Oder ist es was auch in der Trauerfeier genannt werden kann? Und dann hieß es so, also tabu ist es nicht, aber so diese Formulierung assistierter Suizid möchte ich nicht, dass sie gesagt wird. Mhm. Und da habe ich nochmal für mich zum Beispiel jetzt, damit wir von diesem ganzen philosophischen Rumgedenke auch mal ich dir was Konkretes anbieten kann, Fabian, war dann für mich der Punkt, okay, dann ist für mich die Sprechformel, dass er selbstbestimmt gegangen ist.
Ja, ja.
So, und natürlich kann man jetzt auch, bitte alle, die zuhören, da geht es nicht darum, jetzt uns zuzustimmen und zu sagen, ja, das hätte ich genauso gemacht oder ne, nein, das muss man trotzdem benennen. So, das ist jetzt gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass ich gefragt habe, ich das gehört habe, ich das auch respektiere und gesagt habe, so, das und das war meine Sprachregelung, er ist selbstbestimmt gegangen. Und jetzt, das, was ich für mich in der Situation
berührend angefühlt hat, war auch in der Trauerfeier, dass zu dieser Lebensgeschichte gehört hat, ganz viele, also es ist ein weit in den 90ern gewesen, der verstorbene Menschen, ist eine Lebensgeschichte gewesen, zu der ganz viel Flucht und Vertreibung gehört hat. Von frühester Kindheit angefangen über dann, also fortgesetzt West-Ostdeutschland und dann irgendwann im süddeutschen Raum gelandet und da dann doch noch sesshaft geworden. Und das fand ich das, was mich so berührt hat, in dem Moment, wo ich den Angehörigen ernst genommen habe, dass er darum gebeten hat, assistierter Suizid nicht zu sagen, aber alles andere offen, dass er offen ist für andere Sprachregelungen, war das schön, weil nur dadurch ist in mir ein Bild entstanden, nämlich, dass wenn der Tod die ultimative, die letzte Vertreibung aus dem Leben selbst ist, war für mich das Bild, das dann stimmig war, und so habe ich das auch in der Trauerfeier gesagt, dann hat sich der Verstorbene dazu entschieden, am Ende seines Lebens nicht noch einmal vertrieben zu werden, sondern selbst zu gehen. Und das war dann, verstehst du, da ist kein medizinischer Terminus irgendwo gefallen, aber das hatte dann im Rückgriff auf diese Lebensgeschichte, so hoffe ich zumindest, jetzt meine Hoffnung, dass das dann einen Deuterahmen herstellen konnte, der und das immer wieder bei diesem Wort liebender Blick, der mit einem liebenden Blick etwas Versöhnendes, etwas Friedliches, aber halt auch etwas dann in sich trotzdem Wahres hat zum Ausdruck bringen können in diesem geschützten Raum der Feier. Mhm. Und wenn das, was ich dir gerade erzählt habe, das wäre für mich ein Gefühl, sage ich vor allem, von einer Situation, wo ich sagen würde, die fühlt sich gelungen an, wo etwas nicht zu sagen oder ehrlich und liebevoll gleichzeitig irgendwie so verwoben waren, dass ich da für mich auch rausgehe aus der Feier und sage, ja, das ist irgendwie so, ist es irgendwie gut geworden, dass ich das auch sagen oder mich auch trauen kann, dann in den Spiegel zu gucken und auch zu den Angehörigen zu gehen und sagen, hat es für sie auch gepasst.
Ja.
Wo sind für dich Situationen, Fabian, wo du deinerseits auch schon an Grenzen gestoßen bist?
Also so ähnlich wie das Erste, was du erzählt hast. Und da war es tatsächlich so, dass, also da hatte ich das Trauergespräch mit der Frau des Verstorbenen und ich weiß gar nicht, wem noch. Und dann war es so, dass der Schwiegersohn des Verstorbenen auch gleichzeitig Bestatter war und der sagt, ihm ist es wichtig, den zu bestatten, weil er auch eine enge Verbindung mit ihm hatte und so. Und dann hat er gesagt, ja, dann können wir nochmal sprechen. Also ich sage Ihnen, da geht eine Ära zu Ende, da habe ich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und dann war so das Erste eigentlich, was er im Gespräch gesagt hat, so ja, also war schon einer, der dann auch seine Frau und die Kinder ordentlich verdroschen hat. Das war insofern spannend oder schwierig, weil es halt auch nochmal so eine neue Ebene war, ne? Weißt du, wie ich meine? Also wenn das im Trauergespräch ist, dann kriege ich irgendwie ein Gespür dafür, kann ich es erwähnen oder nicht.
Ah, das kam quasi über Bande wieder rein.
Genau, genau. Im Trauergespräch, sage ich jetzt mal, saß ich ja mit dem Opfer oder den Opfern. Das ist jetzt sehr zugespitzt, du weißt, was ich meine. Ja,
mit denen, die es erduldet genau. haben.
Saß ich da und dann kommt jemand Neues und sagt, bringt diesen Aspekt noch rein. Das fand ich schon schwierig. Ich habe dann so im Nachhinein, heute würde ich sagen, so wie du es immer so schön sagst, Sprache hat ja Oberflächen- und Tiefenstruktur, habe ich dann die Formulierung gewollt, dass er auch vielen, wobei ich jetzt heute vielleicht auch müssen wir nochmal anders drüber nachdenken, weil es auch wörtlich verstanden werden kann, aber dass er auch vielen vor den Kopf gestoßen hat. So, oder irgendwie so in der Richtung habe ich es dann formuliert, weil mir es schon auch wichtig war, dass irgendwie das auch zu erwähnen. Das war natürlich sehr allgemein formuliert, aber ich war da einfach auch, ja, hing da so ein bisschen in der Luft, ne? Mhm. Und dann auch schon mal so irgendwie Trauergespräch gehabt mit der Mutter und der Freundin des Verstorbenen. Und dann habe ich halt auch so wegen Kindheit gefragt und die Mutter hat so, ja, gut. Und dann meinte nachher dann so die Freundin draußen so, dann sind wir zusammen zum Auto, meinte sie so, also ich will auf keinen Fall, dass sie erzählen, dass der eine schöne Kindheit hatte, weil das war nicht so. Genau, dann haben wir uns halt, habe ich halt kurz gesagt, okay, wenn ich das und das erwähne, ja, das ist gut, also gerade wie sie gespielt haben oder so, aber da hat sie halt natürlich nochmal einen ganz anderen Einblick bekommen dann und mir dann auch wieder gegeben und das ist halt das, ne, also welche Quelle kriegt da halt welchen Einfluss, dadurch, dass sie halt auch mit am Tisch saß, auch wenn sie nachher nicht die Rechnung gezahlt hat, habe ich halt schon auch geguckt, okay, dass ich jetzt halt irgendwie die Kindheit knapp halte oder jetzt auch nichts. Also ich finde wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird im Gespräch, hat er eine schöne Kindheit, dann sage ich auch nicht, hat er eine schöne Kindheit. Ja, das ist ja irgendwie.
Ist
ja
auch kein Standard, den man abhaken bescheuert. Muss. Ne? So.
Genau, genau.
Ja, ganz oft ist sie gar kein Thema, genau. Weil sie einfach, weil schon.
Checkliste, Multiple genau. Choice, schöne Kindheit, ja, ja. Nein. Eher ja, eher ja. Skala von 1 bis 5, was sagen Sie? Ja, da bin ich schon auch an Grenzen gekommen. Aber so alles irgendwie noch im Rahmen. Also nie so, dass ich jetzt wirklich irgendwie arg gehasselt hätte oder sowas. Ich glaube, wenn auch eine Rede nur, wenn alles nur positiv ist und gar nichts irgendwie Schwieriges gesagt wird, fällt es auch leichter, Abschied zu nehmen, wenn auch davor noch mal was Schwieriges benannt wurde. Ich will ja auch von so einem Menschen irgendwie komplett Abschied nehmen, wie er war, auch mit dem Schwierigen. Ich habe zum Beispiel so einen Text, den ich ganz gerne lese, wenn es auch so ein bisschen religiös sein darf oder noch da einen christlichen Bezug. Da geht es noch darum, danke für alles Schöne, was wir erlebt haben und danke für alles Schwierige, was uns miteinander reifen ließ. Es ist auch wieder so ein bisschen natürlich positiv formuliert, weil ich glaube, wenn du von deinem Vater oder von deiner Mutter halt geschlagen wirst jeden Tag, was lässt einen da reifen aneinander? Aber ich finde schon, ich glaube schon, dass das schon auch das einfach dazugehört, um irgendwie auch von so einer Person komplett Abschied nehmen zu können.
Ich würde auch an der Stelle massiv eine Lanze für die Erde brechen. Ich weiß nicht, wie du, haben wir uns noch nie drüber unterhalten, Fallen, aber ich weiß nicht, ob sich für dich auch das Verhältnis zu dieser Schale oder zu dieser kleinen Stele, wo meistens die Erde mit der Schaufel drinsteht am Grab, wie sich da, was du von der hältst und wie sich dein Verhältnis vielleicht auch zu ihr gewandelt hat. Was ich damit sagen will, ich will eine Lanze für die Erde brechen, ist, dass ich schon auch eine Phase hatte, wo ich so innerlich ein bisschen die Nase gerümpft habe, boah, jetzt steht da so wieder die Erde und mir sind dann Stimmen von Angehörigen im Kopf bei Erdbestattungen, die sagen, ja, wenn dann die Erde da runterrumst auf dieses Holz, das mag ich gar nicht. Ne? Und die dann ganz und die ja dann auch ganz oft und zu Recht, völlig zu Recht auch sagen, ich möchte ganz gern noch irgendwie Blumen oder einen Korb mit Blütenblättern haben, dass ich dann irgendwie auch was Zartes und was Sanftes einfach mit dazugeben kann und nicht nur diese Erde da rein schmeiß ins Grab. Und mittlerweile hat sich sozusagen für mich dieser Blick auf die Erde gewandelt, dass sie nicht nur irgendwie dieses Harte ist, was man da irgendwie hinterher schmeißt und rumst oder irgendwie gar nicht so mag und lieber Blumen dabei hat, sondern ich bin ganz oft dankbar, weil zum Beispiel in solchen Situationen, von denen wir jetzt uns gerade gegenseitig erzählt haben, da kann die Erde etwas ganz Besonderes und ich glaube, das kann wahrscheinlich nur die Erde und zwar kann man dann auch sagen, selbst wenn man, weil es eben in der Situation nicht möglich war, Dinge explizit zu benennen, kann man dann für den übrigens auch super wichtigen Moment des Abschieds an sich, also den Abschied dann am Grab, kann man dann auch sagen, so, für den Fall, dass etwas in der Geschichte mit dem Verstorbenen schwer war und auch immer noch schwer geblieben ist, dann kann all das in diese Erde fließen. All das, was schwer war und vielleicht auch immer noch schwer ist und vielleicht auch schwer bleiben wird, das kann in diese Erde fließen und diese Erde, die kann mit ins Grab gehen. Und das, was schwer ist, das kann in Liebe oder auch einfach nur so mitbeerdigt werden. Denn, und das ist so ein Bild, mit dem ich persönlich umgehe, weil ich finde, die Erde ist einfach tief und breit und weit und geduldig und die Erde kann das tragen und aushalten und das heißt nicht, dass dadurch Dinge dann plötzlich verschwinden, sondern nein, die kriegen ja dann mit diesem Grab auch einen Ort, aber sie dürfen sprichwörtlich mit beigesetzt werden, all das Schwere, wenn noch Blumen dabei stehen, so, und dann gibt es vielleicht gleichzeitig auch Dinge, die ins Blühen gekommen sind und schön waren und für die dürfen die Blütenblätter mitkommen, aber mit dieser Erde und zwar gibt es dieses Symbol und dieses sinnliche Symbol, da kann man sogar mit der Hand reingreifen, ganz oft lasse ich die Schaufel weg und greife einfach mit der nackten Hand rein, damit es einfach viel purer und Sinn und einfach haptisch sinnlicher wird und sage ich so, und einfach als Einladung, wenn Sie möchten, dass all das, was noch schwer in Ihnen gerade ist, mit in die Erde gehen darf, dann geben Sie diese Erde mit, damit Sie vielleicht sogar leichter werden können. Mhm. Und als mir das so bewusst geworden ist, was diese Erde in dem Moment kann, habe ich diesen kleinen Haufen Erde, der meistens in so einer Metallstele mit Schaufel da ist, ich gucke den so liebevoll mittlerweile an, weil ich mir denke so, hey, du bist eigentlich der wahre Partner für all das Schwere und, ne, und die Erde ist eigentlich der Komplize oder ist eigentlich der liebevollste Partner dazu, dass er kommt. Schmeiß no nei, schmeiß no nei. Ich han Platz. Ist wie so eine heilige Deponie für all das, was schwer geworden ist. Ne? Und eben so, da kannst du, ne, deponere, das ist immer das, wie das Latein einfach, da kannst du es ablegen. Mhm. Da kannst du es ruhen lassen, da kannst du es ablegen. Und der Friedhof, bei der letzten Folge haben wir ja auch mit der Friedhofsverwaltung gesprochen in Tübingen. Und also, und das sind halt Friedhöfe, dann auch Orte, die diese Schwere, wenn es etwas gibt, was schwer war und wenn es etwas gibt, was mit dieser Schwere auch abgelegt werden will, die haltet es und die werden auch dafür gepflegt und die werden dafür unterhalten. Da, nicht nur da kann ich das, sondern wenn ich das brauche, dann soll ich das dort sogar ablegen, damit es nicht verschwindet. Es hat ja einen Ort. Ja. Aber ich kann ohne diese Bürde aus diesem Friedhof rauslaufen und es da lassen. Und wenn die da nie wieder hinkommen, wenn die da in dieses Grab kein einziges Mal sogar mehr hin will, ja, genau, es bleibt dort. Und ich kann die Schritte, die ich ins Leben gehe, ohne diese Bürde gehen. Das ist die Chance, die da drin steckt. Und das alles meine ich damit, wenn ich diesen Satz sage, ich möchte so unbedingt eine Lanze für die Erde brechen. So, Punkt. Ist das jetzt arg weird gewesen oder konntest du damit was anfangen, Fabian?
Nee, es war nicht weird. Ich hänge noch so ein bisschen so bei dieser symbolischen Handlung, dass jetzt, sage ich mal, dass ich das Schwere, das gebe ich jetzt dem Toten und dann ist es nah bei dem. Mhm. Weißt du? Da hänge ich noch so ein bisschen so vom Bild so ein bisschen. Also deswegen, da muss ich noch ein bisschen hirnen. Ich glaube, du machst es schon gut. du machst es schon gut. Muss man natürlich auch gut dann wirklich anmoderieren, ne? Dass es eben nicht nur so kommt wie, und jetzt alles, was scheiße war, nimmt die Erde und haut sie ihm noch mal richtig auf den Sarg. Da hänge ich noch so ein bisschen so. Aber so dieses, genau. Ja, auch, das ist ein guter Punkt, so diese Blüten und diese Erde auch nochmal irgendwo, denen auch nochmal so eine besondere Rolle zukommen zu lassen.
Ja, und eben mit diesem Bild, das ist jetzt nichts, was wir wortwörtlich sagen, aber es ist ja dieses Sprachbild, das existiert, den Toten der Erde übergeben.
Ja.
So, das bedeutet ja eben, deswegen übergibt man sowohl den Toten und eben auch die Schwere der Erde. Also die Erde ist der Ort, wo ich es hingebe. Sowohl den Menschen, der verstorben ist, und das Grab auch als Ort, als auch symbolischer Ort für all das, was in Ordnung ist, dass es jetzt auch stirbt. Und wenn es mein Hass ist und wenn es mein Groll ist und wenn es mein Nicht-Verzeihen-Können ist, so die Frage, die konstruktive Frage, was ist es, was in mir dran ist, auch mitsterben zu dürfen, weil ich es fürs Leben nicht mehr brauche.
Ja.
Und selbst dann eben in der religiösen Kategorie würde ja auch dann, deswegen sage ich heilige Deponie, ja, nicht irgendwie schmeiß nein, sondern auch der verstorbene Mensch brauchte seinen Körper auch nicht mehr. Und trotzdem ist all das, was zum Verstorbenen gehört, wert genug, dass es einen Ort bekommt, an dem man es, ja, ablegt und deponiert und aber auch wertschätzt. So und nicht verscharrt. Und so dieses, was ist es, was mit dem Tod zu Recht auch sterben darf, damit etwas, für der religiöse Mensch würde auf den Verstorbenen sagen, dann transzendent weiterleben kann. Aber jetzt lassen wir die Transzendenz weg. Für alle, die als Gäste bei der Trauerfeier sind, was auch in mir darf mit diesem Verstorbenen sterben, damit ich gestärkt wieder ins Leben gehen kann. Und wenn es eine Schwere ist, die mich bisher gehalten hat oder auch zurückgehalten hat, dann darf ich diese Schwere nicht dem Verstorbenen, sondern auch der Erde mit übergeben.
Da hast du, um den Bogen zu spannen, hast du was Wahres gesagt.
Und bleiben wir bei unserer These, über die Toten nichts als Wahres, anstatt über die Toten nichts als Gutes?
Ja. Ja. Und dann, ich glaube, wenn man über die Toten nur Wahres sagt, von den vielen Wahrheiten, dann ist ja auch wieder gut.
Und, boah, ja, und eben, wenn es gelingt, in den liebevollen Blick zu finden, boah, dann, ja, dann ist es wirklich so, dass man sagen kann, das war schön. Unsere Schönmaßerfahrung und Podcast-Titelgebung hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir wahrscheinlich ein Stück weit auch das Glück, natürlich legen wir unser Können dazu, aber Dinge sind ja auch in Teilen unverfügbar. Also deswegen meine ich das ganz wertschätzen, wenn ich sage, dass wir auch, glaube ich, das Glück hatten, dass wahrscheinlich sehr oft dieser liebevolle Blick in der Feier dazugekommen ist und dann auch tatsächlich was schön war.
Ja.
Danke für das Gespräch heute, Fabian, mit dir.
Danke dir. Danke auch den Hörerinnen und Hörern.
Genau. Das sind ja nicht die Toten, sondern die Lebendigen. Und ich würde vielleicht sagen, eigentlich könnten wir zum Abschluss sagen, auch über die Lebenden nichts als Wahres und gerne auch mit dem liebevollen Blick. Und wer mag, probiert es einfach bei seinen Nächsten, die ja nach dem Podcast hören, als erstes begegnet, sofort aus, nichts als Wahres mit einem liebevollen Blick zu sagen. Wenn ihr euch da eine Schelle einfangt, dann schreibt es uns in die Kommentare und sagt, es hat gar nichts gebracht, aber wir bleiben erstmal dabei. Es soll eigentlich ein sehr, sehr guter Lifehack.
Ich habe der Frau im Club wirklich nur was Gutes sagen wollen. Ich weiß auch nicht. Und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass es ja richtig cool ist, wenn man erkennt, dass man zu Lebzeiten quasi das mitprägen kann, was mal später in der eigenen Trauerrede erzählt wird. Das ist wirklich ein Gamechanger. Ja. Von dem her, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, wie immer die Einladung, unserem Podcast zu folgen, ihn zu abonnieren, ihn zu imprägnieren natürlich auch, zu inhalieren und ihn zu abonnieren und weiter zu empfehlen, Kommentar zu schreiben. Genau, in den Podcast investieren. Den Link für das Investment, 500 Bitcoins, keine Ahnung, wo der Bitcoin gerade steht. Ich glaube, 500 Bitcoins sind unfassbar viel Kohle. Drunter machen wir es aber nicht. Nein, also schreibt uns auch gerne.
A la prochaine, wie der Spanier sagt. Bis zur nächsten Folge.
In diesem Sinne. Oder wie der Lateiner sagt, quod erat demonstrandum.
Auf Wiedersehen. Hören. Tschüssi.